Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hallo meine lieben Live-People, willkommen zu einer neuen Folge und wir probieren tatsächlich heute mal was aus und ich bin gespannt, ob ihr mitfahret, haha, Wortwitz für das heutige Thema, denn wir wollen uns eigentlich nicht Autospiele, Rennspiele, GTA, wir wollen uns das eigentlich alles nicht angucken, sondern wir wollen uns das Fahren im Allgemeinen, das Auto angucken in Videospielen und ich glaube, wir haben alle eine Beziehung dazu, eine gute, eine schlechte, was auch immer für eine und ich habe einen fantastischen Hauptfahrer. Ich bin vielleicht der Beifahrer oder wir wechseln einfach immer permanent. Vielleicht geht das mit unserem Auto in unserem Podcast. Ich habe den lieben Dennis als alias den Boogie oder vom Podcast Pixel Buddies, den habe ich hier und ich find's toll, dass wir über Autos in Videospielen reden und wir wissen jetzt schon, wir werden heute nicht fertig. Hi.
Hi, ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich habe auch gut, dass du mit peinlichen Wortwitzen einsteigst. Einsteigst du auch schon mal? Okay, es war schon
unfreiwillig. Ja, war das schon der zweite. Wir machen einfach so einen Zähler rein. Ja, genau. Welchen hast du noch?
Ja, ja. Schön, dass du mich wieder mitnimmst vom Straßenrand auf deinem Beifahrersitz, sowas in der Richtung. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder dabei sein darf und versuche hier mein Wissen zu teilen mit den Leuten. Ja, dann werden wir mal gucken, wo uns das Ganze hinführt.
Wo uns das Navi dieses Themas hinschickt, genau. Du hattest eine Überraschungsfrage für mich, über die ich schon gespoilert worden bin. Ich weiß schon, was du mich fragst, die Leute wissen es aber nicht. Aber ihr werdet mir anmerken, ich kann auf jeden Fall perfekt überrascht tun. Also stell gerne mir deine Frage.
Ja, um einzusteigen, hatte ich überlegt, wie ist es überhaupt, fährst du Auto? Besitzt du ein Auto?
Eine super interessante Frage. Autofahren. Ich sag dir jetzt schon, ich hatte auch überlegt, ob ich etwas Ähnliches machen möchte. Ich sag dir, meine Beziehung zu virtuellen Autos versus zu realen Autos, sie könnte nicht unterschiedlicher sein. Ich fahre liebend gern Auto, wenn es in Videospielen passiert. Im realen Leben mag ich es irgendwie nicht. Weil wir müssen auch fairerweise sagen, wie oft stehen wir in Videospielen im Stau? So gut wie gar nicht. Und bei GTA haben wir auch immer noch Mittel und Wege, das zu ändern, wenn wir im Stau stehen, ne? alle haben so Sachen, die halt wirklich im Videogaming nicht vorkommen, aufs Auto aufzupassen. Das kommt in manchen Spielen schon vor. Ich mag Autofahren nicht so besonders. Ich hätte manchmal auch gern vielleicht so eine Third-Person-Perspektive wie in Spielen, weil innerhalb des Autos zu sitzen ist für mich immer so ein bisschen weird. Ich glaube, das erste Mal Glatteis zu erleben war für mich weird und ich mag Autobahnen allgemein nicht und Stadtverkehr mag ich erst recht nicht. Was mag ich am Autofahren eigentlich? Ich mag das Autoradio. Das mag ich in beiden Welten, sowohl in Videospielen als auch in der Realität. Aber ich weiß, bei dir, du hast ja eine etwas komplexere Beziehung zu Autos, sowohl in Spielen als auch in der Realität.
Ja, in der Realität ist es mittlerweile relativ alltäglich. Ich hatte mal einen alten Mini Cooper, das war ganz nett. Also an sich bin ich autointeressiert, schon seit Kindheitstagen. Genau, ja, mittlerweile bin ich aber so hauptsächlich beim Simracing unterwegs, bin aber auch eingestiegen schon mit Arcade Racern und habe in der Spielelaufbahn eigentlich so ziemlich alles mitgenommen mal, was es an Rennspielen gibt. Ja, aber die Faszination besteht halt immer noch, sowohl mit echten Autos, beziehungsweise ich fahre auch gerne Auto, als auch virtuell, ja, sowohl das reale Auto als auch das digitale Auto. Ja, ich finde, ist immer ein bisschen interessant, weil ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass das Auto allgemein nicht mehr so ein Stand hat wie früher. Für mich war das immer noch eine typische Fantasie und worauf man hingefiebert hat, auf den Erwerb vom Führerschein und so weiter. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile so ein bisschen wandelt dadurch, dass Autos halt auch umweltbelastend sind und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob junge Leute noch ihrem Führerschein genauso entgegenfiebern wie zu meiner Zeit.
Das ist so lustig. falls du ein Foto von deinem ersten Auto hast, lass es mir gerne zukommen. Ich suche bei mir auch nach einem Foto meines ersten Autos. Das war ein Opel Corsa in Türkis. Ich habe das auch.
Ja, meine Frau hatte so einen alten B-Corsa, ich glaube 45 PS.
Das ist ähnlich wie bei meinem PC. Ich sag dir immer nur, mein PC läuft. Ich kann dir nicht dazu sagen, was läuft drin ist. Dann frage ich immer den Tristan, ob mein PC Spiele kann. fahren oder eben nicht. Nee, aber ich hatte einen türkisen Opel Corsa. Den habe ich zu meinem 19. Geburtstag bekommen. Und ein Kumpel von mir, der einen Tag später, als ich Geburtstag hatte, der hat am nächsten Tag das erste Smartphone geschenkt bekommen. Und er konnte damit Laserschwertgeräusche machen, wenn er das hin und her gewedelt ist. Und bei meinem Auto, ich konnte mit meinem Auto halt nur fahren. Ich bin aber der Meinung, dass ich das coolere Auto bekommen habe. Also beziehungsweise das coolere Geschenk.
Ja, zumindest das praktischere Geschenk. Also ich fände es halt, in der Jugend gehört das Auto schon irgendwie dazu. Gerade, also ich komme vom Land und bei uns war das Auto auch so wirklich unabdingbar, um irgendwo hinzukommen. Und ja, ich weiß nicht. Es wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn man in der Stadt aufgewachsen wäre. Da ist das Auto schon so ein bisschen essentiell.
Was super unheimlich ist, ich glaube nämlich, meine Anfrage wurde schon beantwortet. Hast du mir gerade per Discord wirklich aus dem Stegreif ein Foto von deinem ersten Auto zukommen lassen?
Ja, Google Fotos hat eine wunderbare Funktion, indem man einfach Mini Cooper eingibt und dann wird das gefiltert. Ja, tatsächlich, das ist mein erstes Auto.
Okay, es ist einfach nur ein Bild deines ersten Autos, aber nicht von deinem ersten Auto. Also das ist der Typ, aber nicht das erste Auto.
Doch, das ist exakt mein erstes Auto.
Spannend. Wow. Echt? So mit der Flagge, mit der britischen Flagge obendrauf?
Es ist nicht das Modell oder ein ähnliches Foto, es ist tatsächlich mein Auto.
Mein
ehemaliges Auto.
Das habe ich verstanden.
Leider habe ich ihn nicht mehr.
Aber du hast eine britische Flagge auf deinem Dach.
Ja, den habe ich tatsächlich auch so gekauft, wie er da ist. Gebraucht gekauft natürlich. Ist ein 1997er Mini Cooper.
Wow.
Also für alle, die halbwegs Ahnung haben, das ist noch der Mini Cooper, bevor BMW das ganze Ding gekauft hat und ja, diesen New Mini Cooper rausgebracht hat. Ja, war ein sehr schönes Auto. Dann hatte ich leider die dumme Idee, mir einen Mazda MX-5 kaufen zu wollen, weil ich, ein Cabrio haben wollte oder sowas. Den habe ich dann auch tatsächlich eingetauscht. Das war eine dumme Idee, weil der dann relativ schnell einen Motorschaden hatte.
Das ist dafür, dass du im Vorgespräch immer sagst, ja, ich habe nicht so viel Expertise, hast du bei dem Thema deutlich mehr Expertise als ich. Also das kann ich dir bescheinigen und auch als Zeugnis ausstellen. Michael hat es mal in einem Podcast gesagt. Das ist ein wunderschönes Auto. Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich mag Autos nicht, weil sie so ein übertriebenes Statussymbol sind, gerade auch von Deutschen, aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass mit dieser Technologie halt unglaublich viel Freiheit einhergeht, ne? Und Verantwortung, wenn man nicht gerade an illegalen Straßenrennen teilnimmt. Und ich finde auch so, wie sich Menschen halt ihre Haustiere aussuchen. Es gibt ja wirklich diesen Beleg, dass oft hier so Haustiere so ein bisschen aussehen wie ihre Herrchen und Frauchen und Besitzer. So habe ich auch das Gefühl, dass dieser Satz aus Transformers schon irgendwie recht hat. Es ist nicht der Mensch, der das Auto sucht, sondern das Auto sucht einen selbst aus. Und mein Möbius in Türkis hat auch zu mir gepasst. Und auch dieses Auto finde ich sehr spannend. Was sagt dieses Auto über dich aus, Dennis?
Der Mini Cooper, ich muss dazu sagen, es war halt ein sehr unvernünftiges Auto. Gerade als 18-Jähriger ein Auto ohne Airbags und mit sehr wenig Knautschzone. Ich meine, es war jetzt natürlich nicht leistungsmäßig übertrieben leistungsstark, dennoch wahrscheinlich nicht das sicherste Auto ohne ABS. Und ich meine, es war im Prinzip, sind die bis 1996 gebaut worden, wie sie in den 60ern mal entworfen wurden. Ich war halt schon immer Auto-Fan und ich wollte als erstes Auto dann auch was Außergewöhnliches haben, was nicht jeder hat. Vernünftig, wie gesagt, war es nicht. Es hat einen Haufen Geld gekostet, auch in dem Unterhalt und so weiter. Aber halt auch keine typische Protzkarre oder sowas. Irgendwas, was aussieht wie aus einem Überraschungsei oder sowas. Ich weiß nicht. Das hat mir einfach gefallen. Ich habe schon immer auf ältere Autos gestanden. Ich glaube, meine Autofaszination hat mit Driver richtig begonnen. Eigentlich amerikanische Straßenkreuzer und Muscle Cars. Das ist jetzt kein Muscle Car, aber das habe ich mir halt auch nicht leisten können. Aber ich wollte irgendwas, was so ein bisschen in die klassische Richtung geht. Und war da sehr dankbar, das Auto zu haben und bereue bis heute, dass ich ihn eingetauscht habe.
Kenne ich. Ich fand an Möbius toll, dass es auch ein kleines Auto war. Es war ein bezahlbares Auto. Ich glaube, das Ding hat 800 Euro gekostet damals. Für ein erstes Auto war es ein gutes Auto und ich mochte einfach die türkise Farbe, weil man damit gut aufgefallen ist. Das passt auf jeden Fall persönlichkeitstechnisch sehr gut zu mir. Womit wir uns jetzt in den Straßenverkehr der Fragen begeben. Nein, wir werden niemals müde, diese Wortwitze zu verwenden. Wir sammeln sie einfach auf, wenn wir wieder an der Tanke halten. Aber was ich dich fragen möchte, hast du dann, nachdem du jetzt auch schon mehrere Autos hattest, gezielt in Spielen danach gesucht, auch diese Autos fahren zu können? Oder fährst du absichtlich auch deine eigenen Autos in Spielen oder lässt du das komplett bleiben und greifst sofort zu den Hochkarosserien?
Es klingt jetzt so, als hätte ich so eine Autosammlung gehabt. Nein, ich hatte immer nur ein Auto nacheinander. Aber ja, muss ich tatsächlich sagen, dass ich das gemacht habe und auch ein bisschen drauf geschaut habe. Ich glaube, das war auch so mit der größte Reiz an Gran Turismo, weil Gran Turismo hat eine unheimliche Autoauswahl gehabt damals, schon im ersten, dann auch im zweiten noch mehr, wo auch ein Mini Cooper drin war. Und ich glaube, das war auch der Reiz an Gran Turismo, dass da Straßenfahrzeuge verfügbar waren und nicht nur Sportwagen oder irgendwelche Rennwagen, sondern tatsächlich auch kleine, in Japan nennt man sie Keycars, das sind wirklich diese winzigen Autos mit 40, 50 PS oder sowas, die an sich keinen Spaß gemacht haben zu fahren, aber sie waren halt drinne und es war immer ein Reiz, weil man eine relativ große Chance hatte, sein eigenes Auto oder zumindest ein sehr ähnliches Modell in dem Spiel zu finden. Und ich finde es immer schön, wenn ich heute noch mal einen Mini Cooper in irgendeinem Rennspiel oder in einer Rennsimulation wiederfinde oder halt auch andere Autos, die ich gefahren bin.
Spannend, finde ich total spannend. Ich habe meinen Möbius niemals in Dings gefahren. Was ich aber sagen kann, ich hatte, glaube ich, dann während des Studiums plötzlich mehr Beziehung zu einem Auto in GTA Online als dann zu meinem echten Auto. auch wenn es in GTA Online wahrscheinlich an die 80 bis 100 Mal in die Luft geflogen ist. Das ist nämlich, wenn ich dir jetzt irgendeinen x-beliebigen Autonamen von GTA sage, und die dürfen natürlich nicht die echten Markennamen verwenden, aber würdest du das Auto dann vor Augen haben, wenn ich das jetzt nennen würde?
Ich bin in GTA nicht mehr ganz so stark drin. Ich glaube, ein paar habe ich noch vor Augen. Also ich weiß zumindest, dass die stark an echte Modelle angelehnt waren und ich habe die Fantasiemodelle immer erkannt und konnte sagen, ja, das, keine Ahnung, es soll ein 5er BMW sein oder irgendwie sowas in der Richtung. Du schreibst jetzt gerade Kuruma, ein GTA 5. Kuruma war ein Sportwagen. Irgendwas, was von einem japanischen Sportwagen inspiriert war, glaube ich. Ich habe es nicht mehr genau vor Augen. Aber die hatten auch, ich glaube, es war Subaru? Genau, Mitsubishi Lancer war das. Ja, das Original ist ein Mitsubishi. Das erkenne ich, wenn ich zumindest das Modell aus GTA vor Augen habe. Ja, genau, das ist ganz interessant, dass sie halt keine Lizenzen haben, aber die Autos so dicht an den Originalen sind, dass man sie halt als Autofan definitiv erkennt.
Den hatte ich nämlich dann auch in einer rot-weißen Kombination und man kann ja auf so viele verschiedene Weisen eine Beziehung zu einem Auto eben aufbauen. Man kann sehr viel mit Autos machen, je nachdem, welche Spiele man spielt. Ich habe vor allem diese Arcade-Racer gerne gespielt. Natürlich Crash Team Racing lieber als Mario Kart, das ist natürlich klar. Lego Racer noch lieber als Crash Team Racing natürlich. Lego Racer das beste Rennspiel überhaupt. Aber diese ganzen Simulationen und so, das habe ich nicht so richtig gefühlt. Ich glaube einfach, weil es mir dann zu realistisch war. Eine interessante Frage, bevor wir uns vielleicht später auch gerne mit Essays und Studien und solch was auseinandersetzen. Ihr seht, wir haben sehr viel Material. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du auch ein Mensch bist, der in Need for Speed oder anderen Spielen sein Auto gerne getuned hat. Was hast du am liebsten getuned? Gibt es ein Lieblingsteil an einem Auto oder ist es das Gesamtwerk?
Tatsächlich bin ich gar kein so riesen Fan von diesem ganzen Tuning-Kram. Also ich habe das auch gemacht. Also ich glaube spätestens seit Need for Speed Underground, dem ersten. Da ist auch die Need for Speed-Reihe inspiriert von den Filmen. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, hilf mir weiter.
Fast and Furious.
Ja, also das hat sich gegenseitig befruchtet, denke ich. Aber da kam das halt stark in die Serie rein. Und ich glaube, ja, bei Need for Speed war eher der Fokus auf dem ganzen Optischen, also Sticker draufpacken und, keine Ahnung, Schürzen, Spoiler, Felgen draufmachen. Man konnte, glaube ich, irgendwann sogar die den Kofferraum aufmachen und die Subwoofer da einbauen und in allen möglichen bunten Farben und Blinkelichter. Das fand ich damals schon sehr kindisch und viel zu bunt und hat mich nicht so angesprochen. Lieblingsteil am Auto, was ich tune, tatsächlich eher das langweiligere, sowas wie mechanische Teile, wie das Fahrwerk, irgendwas, was am Auto was verbessert und weniger so diese optischen Sachen. Also das finde ich auch cool, aber weniger dieses Bonbonfarbene.
Es geht, Dennis, nur um die inneren Werte eines Autos und nicht um das Äußere. Ja, verstehe. Bei mir
zumindest nicht vorrangig.
Also nicht vorrangig. Was habe ich nicht in Langeweile manchmal bei GTA Online in meiner Garage einfach jedes Auto, das ich besessen habe, getuned. Und ich glaube, es war ganz egal, wie viele Garagen ich besessen habe. Ich hatte immer noch zu wenig, weil ich natürlich ganz viele Autos speichern wollte. Da muss ich natürlich jetzt auch zurückdenken. Man konnte damals bei GTA 3 die Garage bescheißen. Nämlich eigentlich sollte sie ja nur ein Auto speichern oder manchmal zwei Autos. Wenn du aber das Garagentor blockiert hast, konntest du auch noch mehr Autos reinquetschen.
Ja, das kann ich mir auch dran erinnern. Und irgendwann ist das schief gegangen und das Garagentor hat versucht zuzugehen und hat die Autos eingequetscht und alles ist durcheinander geklippt und explodiert und dann waren die Autos kaputt und teilweise hat man die Garage aufgemacht und hat bemerkt, dass nur noch das Wrack da drinne war, das verbrannte und das wurde abgespeichert. Ja, kuriose Geschichten, kann ich mir auch dran erinnern.
Ja, oder ich glaube, in anderen Spielen habe ich es geschafft, mit einem Frack rumzufahren, weil das Spiel gerade eben im Egal war. Mein Auto war halt untot. Aber, Gott, ist irgendwie so. Ja, das ist, Auto, da werde ich ganz nostalgisch. Nee, ich glaube, Räder habe ich immer gern gemacht. Felgen, Reifen natürlich. Das wäre jetzt eigentlich, ich hätte auch auf Reifen bei dir getippt, aber du glaubst ja eher an die inneren Werte eines Autos. Motorhaube ist natürlich cool. Ich glaube, Farbe. Farbe war auf jeden Fall bei mir ganz, ganz wichtig. Hattest du das Gefühl, ich weiß nicht, wie sehr du Multiplayer-Technik GTA Online unterwegs warst. Wir können natürlich auch über andere Spiele sprechen. Aber hattest du manchmal das Gefühl, dass wenn du gegen jemand anders gefahren bist, dass wenn der ein bestimmtes Auto eine bestimmte Farbe hatte, dass du den dann eher schon als Erzfeind gesehen hast? Also hast du manchmal versucht, Charaktereigenschaften von anderen Autos abzuleiten?
Nee, tatsächlich in GTA nicht. Ich habe wenig GTA Online gespielt, aber man kann das hier übertragen.
Ja, klar.
Was ich halt interessant finde, dass wir tatsächlich Autos auch so Charaktereigenschaften zuschreiben oder schon glauben, jemanden hinterm Steuer erkennen zu können, einfach dadurch, was er für ein Auto fährt. Also es gibt ja diese Klischees von wegen, dass BMW-Fahrer nicht blinken können oder dass, keine Ahnung, vielleicht Audi-Fahrer eher drängeln auf der Autobahn. Das kommt ja nicht von ungefähr, aber wenn wir dann halt entsprechend Autos im Spiel auch sehen, die denen ähneln, dann glaube ich, sind wir auch schnell dabei, dem Spieler dahinter diese Charaktereigenschaften zuzuschreiben. Also ein Auto steht ja auch irgendwie für was. Also wenn wir jetzt so einen, keine Ahnung, einen typischen Surfer vor Augen haben, dann können wir uns eigentlich sicher sein, dass der einen VW-Bus fährt. Sowas in der Richtung.
Ich habe tatsächlich gerade bei 20minuten.ch einen Persönlichkeitsquiz entdeckt. Dann lass uns das doch mal fix machen.
Ja, schick gerne rüber.
Was liegt bei dir im Handschuhfach? Ein Zweithandy fürs Business, Sonnenbrille, Proteinriegel, Wanderführer, Taschenlampe, Packung, Taschentücher, Ersatzladekabel, eine Sammlung alter CDs und ein Feuerzeug. WTF. Das wäre übrigens ein super cooles Intro für irgend so ein Auto, weiß ich nicht, wie ein RPG. Weißt du, dass man im nächsten GTA 6 eher, also, dass man in irgendeinem Rockstar-Game mal seine Persönlichkeit dadurch definiert, durch solche Fragen. Das ist ja super cool. Was nimmst du bei Frage 1?
Moment, ich muss gerade noch gucken, wo.
Weiter runter, weiter runden, da kannst du das Quiz beginnen.
Kommentare. Ich seh den Button nicht. Alle Kommentare anzeigen.
Muss ich ihm per Navi-mäßig helfen? Weiter runter und dann ist, welches Auto bist du mit einem blauen Button?
Ach, da. Verzeihung, das müssen wir dann.
Hat er mal nach dem Weg fragen müssen. Ja, okay, macht ja nichts. Okay. Mhm. Ich weiß schon, was ich bei der ersten Frage machen möchte. Was machst du bei der ersten Frage?
Ich gucke gerade, Sonnenbrille würde ich stimmen, aber Proteinriegel, Tickets fürs Parkhaus? Nee. Wanderführer? Ja, wahrscheinlich eher der Wanderführer und die Taschenlampe. Ich hätte eigentlich auch gerne, wenn ich ein Zweitauto hätte, irgendwas fürs Camping, bin ich ehrlich. Zweithandy, um Gottes Willen.
Ich merke, dass dieses Personality-Quiz will uns einsperren. Ja, ja, ich merke das schon. Ich bin auch für Wanderführer und eine Taschenlampe.
Ja, Choose. Die habe ich jetzt auch genommen.
Ach, cool, das ist sogar mit Prozentual und ich durfte gar nicht hinsehen. 8%, das ging viel zu schnell. welchen Satz hast du schon mal gehört? Auf dich kann man sich verlassen. Mutig, du traust dich was, du willst dich nicht festlegen, du hast dich immer schon eilig, du bist immer so gut organisiert. Gott, wird das hier psychologisch.
Eieiei.
Oh Gott, warum nicht mehrfach?
Also ich bin tatsächlich ein sehr bedachter Fahrer, jetzt nicht der schnellste, also um Gottes Willen, ich bin nie wirklich eilig unterwegs. Gut organisiert würde ich auch behaupten, weil ich mache, also das ist einfach Gewohnheit mittlerweile, schon über das Navi an, aber eher um nach dem Verkehr und so weiter zu gucken. Und ich, ja, bin eher organisiert, weil ich auch pünktlich wo ankommen will. Entweder verlassen oder gut organisiert. Ich sag mal gut organisiert.
Boah, wir sind beide so unheimlich nah beieinander. Du nimmst organisiert, ich würde dann auf dich kann man sich verlassen. Dann tun wir so, als seien wir Einspieler.
Okay, dann gleichen wir das aus.
Perfekt, genau, dann finden wir raus, was 44% ist bei mir. Bei dir war es relativ wenig. Was bedeutet für dich Reichtum? Autos, Uhren, Immobilien von vielen Menschen bewundert werden, viel Zeit haben, einen Sonnenuntergang mit vielen Freunden, an dem wir keine Sorgen um die Zukunft machen müssen.
Ach, da bin ich, glaube ich, ziemlich einfach gestrickt.
Ich würde sagen, viel Zeit haben.
Ja, oder keine Sorgen um die Zukunft, obwohl ich gehe auch auf Zeit.
Sorgen um die Zukunft machen müssen wäre bei 60% gewesen. Das ist ja super spannend.
Ja, habe ich auch gerade gesehen.
Wir müssen gleich Geld bezahlen, um unsere Ergebnisse zu bekommen.
Ja.
Wie viele Fragen kommen jetzt? In der nächsten Stunde sind wir nur noch in diesem Quiz drin. Dein Outfit am Wochenende. Trainerhose, aktuelle
Trendfarben.
Darf
ich meine Outdoorjacke und Wanderschuhe nicht unter der Woche anziehen?
Nein, das verbietet dir dieses
Quiz. Mit was gehe ich dann Gassi?
Mit dem, was du gehst in den aktuellen Trendfarben gefälligst, Gassi. Du willst natürlich bei den anderen Gassi-Gehenden auch Eindruck schinden. Ich bin absolut gar nicht darunter. Die haben mich komplett vergessen. Outdoor-Jacke und Wanderschuhe.
Ja, ich brauchte im Prinzip nicht lesen, was noch drunter steht.
Das ist auch wieder die Antwort. 17. Wir sind so Mainstream, wir haben das. Welche Reise spricht dich am meisten an? Städtetrip, Dubai, Ibiza, oh Gott. Japan, aber nachhaltig und mit Fokus auf Kultur. Ich glaube, da judgt mich jemand. Und es ist zweimal dieses Roadtrip drin. Was ist das für ein scheiß Quiz? Das ist ja super witzig. Ich tippe bei Dennis auf Roadtrip durch Island.
Ja, ja, okay. Wir kennen uns schon gut. Wir haben noch nicht häufig miteinander aufgenommen, aber.
Ja, ja. Ich nehme mal Japan.
Vielleicht bin ich auch einfach super durchschaubar.
Ja, das glaube ich, finde ich gar nicht. Ich wäre jetzt zum Beispiel bei dir nicht auf Dings gekommen. Continue after this ad. Okay. Nein. Was ist dein Signature-Getränk? Matcha Latte mit Hafermilch. Warum darf ich nicht Tee-Kaffee? Früher wäre es selbstgemachter Eistee gewesen, mittlerweile bin ich voll der Kaffee-Junkie geworden. Ha, 42%. Ich bin so Mainstream.
Ja, ich befürchte auch Kaffee. Ich bin gerade letztes Jahr mehr in die Kaffee-Nerd-Ecke abgedriftet. Das ist echt ein Fass ohne Boden, ein Rabbit Hole. Ja, aber auch eher Kaffee.
Welche Musik läuft bei dir am häufigsten im Radio? Siehst du, das ist ein Feature, über das wir später noch viel mehr reden müssen. Eines meiner liebsten Features von Autospielen, wenn Autos vorkommen. Der beste Sound ist der Motor. Das wird jetzt wahrscheinlich Dennis sein.
Nein.
In die alte Deutsch-Rap-Trash und Hip-Hop, ja, auf jeden. Das Beste aus den 90ern, früheren 2000, das Techno-Fair lässt mich jetzt wieder. Ah, nee, das geht gar nicht. Ohne Techno wäre es besser gewesen, aber dann nehme ich Indie, Alternativ und Rock.
Ja,
ebenfalls. Haben auch alle genommen. Wie würde dich dein Freundeskreis?
Mein Gott, ich dachte, es geht ums Auto.
Ich werde hier gleich einen Speedrun machen. Kreativ, offen, chaotisch. Jetzt bring mich endlich zu meiner Antwort. Was nervt dich in anderen im Alltag? Boah, das nervt mich jetzt. Unpünktlichkeit nervt mich. Ich tue jetzt einfach so, als sei es eine Saw-Aufgabe. So. Wie gehst du mit Stress um? meinst du mit dem Stress, den ich gerade in diesem Personality-Quiz erlebe? Da gehe ich halt pragmatisch an die Situation heran. Jetzt sag endlich, welches Auto ich bin. Ha, ich weiß es. Ich hab's überlebt. Ich bin schon über die Ziellinie.
Ich gehe pragmatisch um. Ich muss erstmal den Kopf lüften. Rege mich auf meinen Kopf lüften. Wann kommt ihr? Tatsache.
Was ist denn, lieber Dennis?
Ich hab gesagt, ich hätte gerne noch, wenn ich einen Zweitwagen hätte, was fürs Camping, ne?
Ja.
Ja, es ist ein Land Rover Defender.
Nein, geworden. Ich habe exakt dasselbe.
Okay. Land Rover Defender. Ja, wir waren aber auch bei den Antworten sehr dicht beieinander.
Du bist der Abenteurer, der bei Wind und Wetter raus will, Freiheit Natur. Ich bin eigentlich auch sehr gerne drin. Also das kannst du keinem Podcaster erzählen. Aber gut, Freiheit Natur und ehrliche Menschen, das ist deine Komfortzone. Ehrlich, ja, Menschen, nein. Du brauchst keine Instagram-Fassade, das ist richtig, sondern echte Erlebnisse. Dein Leben, ja gut, aber die können auch digital sein. Dein Leben ist vielleicht nicht immer bequem, aber immer echt oder digital. Mhm. Danke, 20-Minuten-Quiz. Das wusste ich über mich alles schon. Hast du irgendwas Neues über dich herausgefunden, Dennis?
Nein, also wie gesagt, der Land Rover Defender können sie gerne mir schicken und stelle ich mir in die Garage. Ja, nein, wundert mich auch nicht.
Haben wir das schon mal
nichts,
abgehakt?
Was ich nicht schon wusste.
Haben wir das schon mal abgehakt? Macht das mal gerne, den Link habt ihr ja gesehen, schickt uns eure Ergebnisse, welcher ihr seid. Und ja, ich bin der Typ, der damals mal ein Personality-Quiz gemacht hat, verrat mir deine Lieblingsspiele und sag dir, welcher Schokoriegel du bist. Auch ein fantastisches Quiz. Was würdest du glauben, Dennis, kommt bei dir raus?
Ein Schokoriegel, mit was für einem Schokoriegel identifiziere ich mich?
Ich tippe bei dir so auf Mars. Ich würde bei dir auf Mars tippen.
Mars? Oh nee, Mars ist ganz schlimm. Snickers mag ich lieber, weil Mars ist mir zu viel Karamell. Das ist mir zu klebrig irgendwie.
Aber du siehst, ne, es sind Schokoriegel, bei denen kommt es wirklich auf die inneren Werte an und der Dennis fährt eher ein Snickers. Ja, verstehe. Okay. Alle Fragen wurden beantwortet. Bevor wir gleich ins Detail gehen, dann präsentiere ich dir auf der Seite topgear.com. Und du kannst natürlich auch sagen, Michael, lass mal hier rausfahren. Ich hab noch eine andere Frage an dich. Das kannst du natürlich auch machen. Aber bevor du zu irgendeiner Frage kommst.
Setz mal den Blinker.
Setzt du den Blinker. Präsentiere ich dir eine topgear.com. Die haben eine Seite, ein Ranking gemacht mit den 50 besten Rennspielen aller Zeiten. Und ich möchte deine Expertise nun testen. Da wirst du lange scrollen müssen.
Wir sind bei 50.
Genau. Wie du im Schnellverfahren zu den ersten 10 Platzierungen stehst.
Okay, erstmal scrollen.
Genau, nimm die U-Bahn oder, genau, oder
Mausrad
fahr schneller.
Mal raus.
Genau. Überholt er sie alle.
10. Die Top 10. Sonst interessiert niemand was.
Richtig.
Hinten dran durchs Ziel gekommen ist.
Ganz ehrlich, wenn das 500 wären, dann dauert die Seite, dauert es eigentlich nur länger zu scrollen. Das ist halt der große Witz.
Aber die hätten mehr Page-Impressions haben können, wenn sie die nochmal aufgeteilt
richtig,
hätten.
Richtig, richtig. Das ist, was schlecht für gemacht. Anfänger. Gucken wir uns mal an, wie die denn auch inhaltlich so sind. Platz 10, Rocket League, bewertet Dennis.
Ja, spaßiges Ding, habe ich probiert, aber hat mich tatsächlich, ich glaube, ich bin ans normale Autofahren gewöhnt auf vorwärts, rückwärts, links, rechts. Bei Rocket League geht's ja auch noch in die Luft und ich bin mit der Steuerung nie klargekommen. Es sieht immer faszinierend aus, wenn das jemand kann, wenn da wirklich jemand mit diesem Auto durch die Luft tanzt und dann noch den Ball ins Tor bringt. Bin ich nie warm geworden mit. Hat natürlich jetzt auch wenig mit klassischem Rennfahren zu tun. Natürlich sind es Autos und gehört hierher. Hat mich aber nie so abgeholt. Finde ich aber sehr interessant und vor allen Dingen sehr interessant, wie lange sich das schon hält und immer noch gespielt wird.
Ja, das sehe ich genauso. Ich bin gespannt, ich gucke mal gleich auf Twitch nach, ob das noch sehr weit oben ist, ne? Weil der Olymp von Twitch ist ja an sich, ändert sich so gut wie gar nicht, außer es gibt mal eines dieser Release-Spiele. Rocket League, ja. Dennis wäre am liebsten Beifahrer, ich wäre auch nur Beifahrer, ich möchte es selber gar nicht spielen. Platz Nummer 9, Colin McRae Rally PlayStation 1998. Das sind auch vor allem sehr klassikerverliebte Menschen, die hinter diesem Artikel stecken.
Ja, ich habe auch das Gefühl, bei Top Gear, ich meine, wir kennen die drei Top Gear-Leute von damals. Vielleicht sind die Leute also ähnlich alt, die hier die Website gemacht haben, ich weiß es nicht.
Maybe.
Sie haben auf jeden Fall recht, Colin McRae Rally war ein fantastisches Spiel. Relativ Arcade-lastig am Anfang noch. Mittlerweile die aktuelleren Teile oder die letzten Teile sind immer mehr Richtung Simulation gegangen. Das hat sich auch ein bisschen aufgesplittet. Aber ja, war ein sehr cooles Spiel. Ich glaube, ich bin erst eingestiegen mit Colin McRae Rally 2. Aber da habe ich noch sehr wohlige Erinnerungen dran auf der PlayStation 1. Habe ich auch bei einem Kumpel gespielt. Ich hatte selber nie eine PlayStation 1, die war immer nur im Freundeskreis und hatte dann selber erst eine PlayStation 2. Aber ja, sehr cooles Spiel.
Ich würde ein bisschen springen, weil tatsächlich der liebe Dennis mit all diesen Spielen eine Beziehung hat. Und wir weiterkommen wollen. Wir wollen ja heute auch noch irgendwo mal hinkommen, stehen so ein bisschen im Stau dieser 50er-Liste. Ich springe schon mal vorwärts zu den ersten dreien. Super Mario Kart SNES 1993 auf Platz 3. Und das erkenne ich sogar, das stand bei mir damals in der Zahnarztpraxis und ich wurde immer in den scheiß Termin reingerufen und habe deswegen nie eine Runde beenden können.
Nichtsdestotrotz geiler Zahnarzt.
Ja, super Zahnarzt. Ja. Dann hätte der trotzdem das mit den Terminen besser machen können. Aber Grüße gehen raus.
Ja, hat eigentlich so ein ganzes Genre losgetreten. Ich weiß nicht, nennt man die Combat Racer? Also alles, wo man halt Pickups, also die Bonussachen aufsammelt und dann auf sich feuern kann. Und später halt auch ein Wipeout, wo man Raketen aufeinander gefeuert hat, wo man sich so ein bisschen kabbeln kann, noch mit seinem Auto, wo es neben dem tatsächlichen Fahren auch noch Funktionen halt gibt, wie Raketen oder Schutzschilde oder sonst irgendwelche Power-Ups. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war technisch auch ziemlich geil auf dem SNES mit dem Mode 7 und dem 3D-Effekt quasi. Aber ja, vom Fahren natürlich nicht das Anspruchsvollste, aber dennoch witzig. Also die Driftfunktion war damals auf dem SNES schon geil und hat Spaß gemacht.
Da seht ihr nämlich den Unterschied. Der Otto-Normalverbraucher oder der Noob oder der Novize oder die Novizin, die würde beispielsweise zu Fighting Games Prügelspiel sagen. Dabei muss man aber Prügelspiel nochmal in Fighting Games und Beat'em Ups unterscheiden. Und auch hier wieder der Experte. Ich würde das jetzt einen Arcade Racer nennen. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen oder nicht unwichtig. Klar, das muss man nochmal weiter abstufen. Das ist ein Combat Racer. Das habe ich heute gelernt. Sehr, sehr cool.
Ja, das
ich hätte sie jetzt alle immer, ich hätte sie immer Arcade Racer nur genannt. Aber das passt für mich vollkommen. Sega Rally Championship Arcade 1994 auf dem zweiten. Beantworte mir aber bitte nur jetzt erstmal nur den allerersten Platz, ob das Nostalgie verblendet ist oder berechtigt. Gran Turismo, Sony PlayStation 1998, der erste. Und wenn ich mich recht erinnere, müsste das sogar der Teil sein, dem wir verdanken, dass die PlayStation die Sticks bekommen hat. Denn es gab auch mal einen Controller, der hatte die Sticks noch nicht.
Ob da jetzt Gran Turismo einzeln schuld ist, weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall am Anfang einen Controller, der hatte noch keine Sticks, das ist richtig. Und die erste PlayStation hatte auch noch keinen analogen Trigger oben, also man hat noch Gas gegeben mit, X und Viereck quasi, Gas und Bremse. Das war ein bisschen tricky, aber ja, die Sticks haben auf jeden Fall geholfen, denn Gran Turismo war einer der frühen Spiele, die auf Konsole schon Richtung Simulation gegangen sind. Wenn man das heute sich anguckt und vergleicht, ist es schon sehr Arcade-lastig, aber da waren die Autos halt ein bisschen nachvollziehbar gestaltet vom Fahrverhalten. Man hat gemerkt, ob ein Auto Allradantrieb hatte oder Frontantrieb oder Heckantrieb, wie schwer das Auto war oder wie leistungsstark das Auto war. Ja, das war auf jeden Fall sehr revolutionär und hat eine ganz eigene Historie losgetreten. Von Rennspielen und Rennsimulationen.
Hat er es bestätigt, sowohl gutes Spiel als auch historisch wichtig. Finde ich interessant, finde ich spannend. Danke auf jeden Fall dafür, fürs Einschätzen dieser Liste. Hast du einen Fragen, einen Themenabschnitt, einen Aspekt, den du mich als Auto-Unwissenden, ich habe mehr Fahrstunden in GTA als im echten Leben vermutlich, irgendwas, was du mich fragen willst, weil es ist ja auch vielleicht mal spannend, wie du schon sagtest, aus der Perspektive eines Noobs über Autos zu reden. Brumm, brumm.
vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, reizt sich das eher in einer offenen Welt, das Auto zu haben als Fortbewegungsmittel oder, also ich nehme an, das tatsächliche Rennfahren reizt sich wahrscheinlich gar nicht so, sondern wenn, dann eher das Rumkurven in einer offenen Welt, Fragezeichen.
Ich, wie gesagt, Simulationsspiele fand ich halt immer vor allem deswegen langweilig, weil sie realistisch waren und ich keinen blauen Panzer hatte. Arcade Racer fand ich lustig, weil es halt einfach so cartoonisch, ne, mit Waffen waren, deswegen auch immer schön Combat Racer. Und was wir ja auch seit GTA 3 gelernt haben, da endlich in 3D, nicht bei GTA 2, das kann ich bis heute nicht spielen, das ist furchtbar, wenn man nicht weiß, was vor einem ist. Ich liebe erstens die Fortbewegung in GTA, zweitens, ich liebe liebst du vor allem am Anfang des Spiels immer ein bisschen durch die Straßen zu fahren und so ein bisschen diesen Begriff mir zu verdienen, die Gegend wie meine Westentasche kennen, ne? So ein bisschen, hier sind Abkürzungen so. Das hat natürlich auch einen spieltechnischen Hintergrund, weil ich natürlich auch vor den Cops abhauen will. Deswegen sind Abkürzungen sowas ganz gut. Es ist ganz cool, um die Gegend kennenzulernen. Und was ich immer schon mochte, und das kannst du mit Ubisoft nicht vergleichen, denn wenn du in GTA von A nach B fährst, ist die Strecke niemals dieselbe, weil immer der Verkehr anders ist, und vor allem durch Zufallsereignisse kann es ja immer wieder anders passieren. Und es wird dir wahrscheinlich genauso gegangen sein. Es war immer so ein bisschen mein Anspruch, dass ich möglichst ohne Schaden zu nehmen durchkomme, aber auch möglichst schnell fahre. Und wenn ich mit einer super demolierten Karre beim Auftraggeber angekommen bin, war es für mich immer super nervig, meine kaputte Karre im Hintergrund während der Cutscene zu sehen. Das war mir immer super peinlich. Deswegen, ich brauche es irgendwie auch, um die Welt kennenzulernen. Und wiederum in Ubisoft ist es so, da passiert zwischen A und B immer dasselbe, weil du einfach auch keinen Stau mit Pferden hast. Ne? Manchmal reitet man aneinander vorbei, grüßt sich oder bringt sich gegenseitig um oder so. Und ich finde, dieses Lebhafte, dieses Simulative, dieses Lebendige, das hast du in Ubisoft-Welten nicht. Du bist trotzdem allein, egal wer um dich herum ist. Aber in GTA bist du immer ein Tier im Dschungel, neben den ganzen anderen Tieren. Das war eine lange Beantwortung deiner sehr, sehr spannenden Frage. Und wie geht's dir so damit?
Nee, alles gut. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Klar, da durch den Verkehr ist alles sehr, sehr dynamisch und man muss sich immer neu zurechtfinden. Aber mir geht das da ähnlich. Bei mir hat es vielleicht ein bisschen früher angefangen mit dem ersten Driver. Das habe ich auf dem PC gespielt, aber auch auf der Konsole. Und musste dann zig Kumpels helfen, aus dieser Garage rauszukommen, diese Aufnahmeprüfung am Anfang.
Du warst Let Me Solo It.
Ja,
oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich konnte das auch nur, weil ich mal die Lösung irgendwo gesehen hatte und wusste dann, in welcher Reihenfolge man diese Fahrmanöver machen muss. Also von allein bin ich auch nicht drauf gekommen. Man hatte da oben eine Liste, die war in Englisch verfasst mit irgendwelchen Begriffen wie Burnout und Donut, womit ich damals noch nichts anfangen konnte. Aber genau, da hatte ich auch das, was du schon gesagt hast, man muss vor den Cops abhauen, man hat eine offene Welt, auch wenn die nicht so groß war, musste die tatsächlich mit den ganzen Gassen und so kennen und seinen Fluchtweg am besten planen. Das war schon sehr cool, ja. Ich habe so ein bisschen überlegt, diese ganzen Open-World-Racer, heute denkt man am ehesten an diese ganzen Forza Horizon-Teile oder vielleicht noch The Crew, aber sagt dir Test Drive Unlimited zufällig was? Das kam 2007 raus.
Ist mir einmal begegnet in meiner Karriere, als ich nämlich tatsächlich mit einem Skyrim-YouTuber gesprochen hatte, und der hatte neben Skyrim einen Test Drive Unlimited Schwerpunkt. Der hatte zwei Schwerpunkte, Rollenspiele und dieses Spiel. Mhm. Und das habe ich nicht kapiert in dem Moment. Deswegen, ich verstehe es bis heute nicht. Was macht dieses Spiel so krass besonders, dass man darüber reden muss und dass man die Begeisterung dafür verstehen muss? Was ist das Krasse? Weil hinter dem Titel würde ich sagen, es ist kein richtiges Rennspiel, es ist mehr so ein Testsimulator.
Nee, tatsächlich nicht. Also die Test Drive-Reihe ist ähnlich alt wie die Need for Speed-Reihe, war aber damals schon simulationslastiger, was, glaube ich, das Herausragende war, dass es einer der frühen Open-World-Racer war. Also das war eigentlich nicht ganz unähnlich der Forza Horizon-Serie. Man hatte da auch schon eine Karriere und hat Autos gesammelt und konnte auch eine eigene Garage haben und Häuser kaufen, Immobilien kaufen, auch ein bisschen vergleichbar mit GTA Online tatsächlich, und hat sich dann so ein bisschen hochgearbeitet. Aber was mich damals halt fasziniert hat, das war mein erster Open-World-Racer, glaube ich, also wo es wirklich eine große, sehr, sehr große Karte war. Im ersten Spiel war Hawaii, also die Hauptinsel Oahu, zu befahren. Und man konnte die komplett frei befahren. Und man hatte auch einen Tracker, wie viel Straßen man schon erkundet hat. Das wurde auf der Karte dargestellt. Und ja, das war meine Aufgabe, alle Straßen zu erkunden. Das war irgendwann tierisch langweilig, weil nicht wirklich jede Straße interessant war. Aber was ich heutzutage an den Forza Horizon teilweise so bemängel, ist, dass die Straßen so generisch sind und so breit und gibt wenig Herausforderungen. Das fand ich, hat Test Drive Unlimited damals auch gut gemacht. Ja, und für mich, was mich ein bisschen mehr angesprochen hat, war vielleicht noch dieser Simulationsaspekt, dass es so ein bisschen sich zwischen den Stühlen bewegt hat, eher so wie ein Gran Turismo und nicht so Arcade-lastig wie ein Forza Horizon heutzutage ist.
Da wäre meine Frage an dich, wenn du ja auch so Simulationsspiele liebst, hast du ein Lenkrad zu Hause dafür?
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch das, wo viele dann davon den Simulationen abprallen, weil ab einem gewissen Punkt, finde ich, ist es sehr ratsam, zumindest irgendeine Art Lenkrad zu haben, weil wenn man jetzt wirklich diese Simulation versucht, mit dem Controller zu fahren, dann muss da schon sehr viel nachgeholfen werden und man muss die Fahrhilfen anmachen und ja, irgendwelche Filter auf dem Controller haben, dann geht das so halbwegs, aber eigentlich sind diese Spiele ab einem gewissen Punkt dann wirklich dafür ausgelegt, auch mit einem Lenkrad und Pedalen gefahren zu werden. Und anders macht das dann auch wenig Spaß. Da kann ich das auch nachvollziehen, wenn dann Leute sich mal an solchen Simulationen versuchen. Da gibt es welche, die machen das besser, manche machen das schlechter, manche sagen von vornherein, wir unterstützen das gar nicht, dass da die Leute abprallen. Aber ja, ich lass mich lügen, um 2006 mein erstes Lenkrad gehabt und bin damals in iRacing eingestiegen. Das ist so ein Online-Rennsimulation. Hatte dann eine Pause aufgrund von wenig Platz und so weiter. Und jetzt mittlerweile habe ich auch wieder Lenkrad und Pedale und so weiter.
Unglaublich, unglaublich. Wenn ihr das schon krass findet, es gibt auch Leute, die haben sich extra Steuerkonsolen für Star Citizen geholt, damit sie wirklich so tun können, als würden sie ein Raumschiff fliegen. Also nee, da ist Dennis mit seinem Lenkrad noch auf dem Boden geblieben, andere heben da schon deutlich mehr ab. Das finde ich spannend.
Auf jeden Fall.
Super, super interessant. Was ich auch interessant finde, und ihr seht, das Auto begleitet uns im Gaming schon genauso lange wie das Gaming an sich. Also nicht zu verkennen, denn auch, gut, das erste Spiel war Pong, aber Autos kamen ja schon relativ früh dran und früh vor. Was ich super spannend fand zum Thema Autogeschichten ist tatsächlich, und eigentlich müsste ich deren Artikel viel öfter lesen, und ich finde es cool, dass es sowas gibt, und sowas sollte es auch viel mehr geben. Und wenn ich ein Magazin gründen könnte, würde ich das auch genauso machen. Rock Paper Shotgun, die haben tatsächlich im wunderschönen Jahr 2009 hat der Autor Jim Rosignol, der hat tatsächlich sich vorgenommen, die gesamte Open World von Fuel zu durchqueren. Das hat er innerhalb von 8 Stunden, ein bisschen weniger als 8 Stunden geschafft, und hat das protokolliert und aufgezeichnet. Und die es galt damals, und es ist vermutlich immer noch eine der größten Renn-Open-World-Spiele, die Spielwelt von Fuel umfasst 14.400 Quadratkilometer. Hast du Fuel schon mal gespielt, Dennis?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das damals mitbekommen. Der Artikel ist von 2009. Hast du vor Augen, wann das rauskam?
Vielleicht ein Jahr vorher? Ich habe das nicht auf dem Schirm, aber ich kenne eine Maschine, die mir das rausfindet, von wann das Spiel ist. Und es ist tatsächlich von 2009, denn aufmerksame Lesende des Artikels werden nämlich sehen, dass die Person einen Vorab-Key dafür bekommen hat. Deswegen, sie gehört vermutlich auch zu einer der ersten, die das gemacht haben. 2009.
Habe ich nicht gespielt. Wirkt für mich so ein bisschen wie Mad Max, also irgendwie Ödland, und ich sehe auch Trucks, also nicht nur Buggies. Ich weiß nicht, geht es da auch um den Transport von irgendwas oder fährt man da tatsächlich Rennen?
Rennen, man transportiert auch, und du hast recht, es ist nämlich eine postapokalyptische Welt. Ich will das ja gar nicht wiederholen, was die Person gemacht hat, aber gut, ich könnte es mir für PlayStation 3 holen, um es selber zu machen. Magst du den ersten und den letzten Eintrag hören?
Ja, gerne.
8.40 Uhr, Freundin in den klapprigen Ford Fiesta gequetscht und zur Arbeit geschickt, Katzen gefüttert, es ist Zeit anzufangen. Das Spiel beginnt in einem Becken an einem See, im ersten von vielen REM-Camps. Wie überall im Spiel bietet auch dieses Startgebiet unzählige Möglichkeiten für Postkarten, Motive inmitten unberührter Wildnis. Ich werde die Herausforderung mit dem Standardfahrzeug annehmen. Es ist ein Buggy mit einem absurd großen Auspuff. Bla bla bla. Das war nämlich um 8.40 Uhr. Wir spulen bis zum Ende vor diese arme Person. Das waren noch echte Journalisten. 16.34 Uhr, Ende der Reise am Tsunami-Riff. Mein Kopf brummt. Endlich erreiche ich die nordwestliche Ecke der Karte, wo ein riesiger Strand im Landesinneren ein gestrandetes, verlassenes Gastransportschiff beherbergt. Ich fahre eine Weile in den Dünen herum und logge mich aus. Meine Mission ist erfüllt. 344 Meilen und weit unter meinem 8 Stunden. Ziel. Und dann redet die Person im letzten Abschnitt darüber, ob sie vielleicht nicht vollkommen verrückt ist. Ja, das bescheinige ich der Person. Was sagst du dazu?
Er ist halt irre, dass er hier eine Welt durchquert. Also die wird trotzdem einiges zu bieten haben, aber ich frage mich halt, wie haben die diese Welt interessant gefüllt? Also das fragen wir uns ja schon immer bei normalen Open-World-Spielen, bei denen wir auch aussteigen können und vielleicht noch irgendwelche Details betrachten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre wirklich nur Auto durch ein Ödland, glaube ich, dass das auch ja recht öde war. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ist natürlich Wahnsinn, dass diese Karte so groß ist. Das glaube ich, da halten sie immer noch einen Rekord. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, gibt ja immer wieder, ich glaube, ich hatte auch mal einen YouTube-Kanal, der ist immer von A nach B auf den Karten gelaufen und hat die Zeit getrackt. Also das, was er quasi hier mit dem Auto gemacht hat. Auf jeden Fall sehr interessant. Aber wie du schon sagtest, ich liebe auch solche Essays oder Tagebücher, wenn man sowas verfasst über Videospiele.
Das ist es nämlich. Ich finde sowas auch super cool, ne? Nicht nur nach Motto, was beinhaltet das Spiel denn für Mechaniken oder so. Das sind so Parts, die ich in den Tests immer gerne überspringe, weil denen ja allen Tests gleich stehen werden. Aber ich finde es halt vor allem cool, Spiele, mit denen man halt richtige Geschichten schreiben kann. Und das müssen nicht nur RPGs sein. Nein, sowas ist zum Beispiel auch, dass diese Person dazu vom Spiel aufgerufen worden ist, quasi diese Reise anzutreten. Genauso wie es ja auch jemanden gibt, ich glaube, die Person hat mittlerweile abgebrochen, aber es gab auch jemanden, der wollte jeden einzelnen Planeten in Starfield dokumentieren.
Oh ja, stimmt, das habe ich damals auch mitbekommen.
1623, wenn ich richtig informiert bin. Das Bedürfnis zu reisen kann grenzenlos sein, je nachdem, mit welcher Open World wir es zu tun haben. Das finde ich richtig cool. Ich bin gespannt, welches Projekt wir uns vornehmen müssen, um das noch zu toppen. Hast du eine Idee?
Ja, auf jeden Fall. Reisen gehört auf jeden Fall dazu mit dem Auto und diese ganze Roadtrip, Romantik und so weiter. Das ist schon ein großer Reiz, finde ich, am Autofahren. Einfach das Gefühl vom Reisen und Entdecken. Da gehört das ja auch auf jeden Fall dazu. Also ich finde, es gibt halt mehr als einfach nur Rennen zu fahren mit dem Auto. Was auch noch relativ stark so Vibes hat, finde ich, ist Art of Rally. Du hast mir auch noch einen anderen Artikel geschickt, da waren Videos davon drin. Das finde ich auch super spannend. Super schön, so eine Low-Poly-Grafik. Die haben vorher ein Drift-Spiel gemacht. Weiß nicht, ob wir da jetzt mal einsteigen wollen kurz. Ich finde das nur auch, weil da so das Gefühl vom Autofahren und so ein bisschen die Ästhetik im Vordergrund ist und weniger das tatsächliche auf Zeitfahren, was auch möglich ist, ist eigentlich ein Rallye-Spiel, aber wir haben halt eine Open World, auch eine kleine Miniaturwelt, sieht aus ein bisschen wie so eine Eisenbahn, Miniatureisenbahn, auf der wir mit unserem Rallye-Auto rumfahren können.
Wunderschön, ja.
Und das erkunden können und da gibt es auch einen super schönen Soundtrack dazu und es gibt einen Fotomodus, obwohl das alles so ein bisschen minimalistisch dargestellt ist, gibt auch ganz coole Screenshots. Das hat auf jeden Fall auch, viel Ästhetik drin.
Du bist mir bis zum Ende der Folge immer noch schuldig, was wir tun müssen, damit wir diesen Fuel-Artikel noch toppen können. Also die eine krasse Auto-Challenge. Ich bin auch am Überlegen, aber wir haben ja noch Zeit. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel dazu finden. Ich habe zum Beispiel auch Diskussionen entdeckt, wo Leute sich darüber austauschen, ob das viele Spielen von Autospielen dazu führt, dass man besser auch im realen Straßenverkehr wird. Es gibt tatsächlich auch Studien dazu, die das erkundet haben. Nein, nicht sofort selber ausprobieren und nicht davon ausgehen, seid schon gewarnt. Und
genau.
Und ich finde es interessant, das habe ich dir gerade zukommen lassen, dass eine Person sich vor 6 Jahren darüber beschwert hat, dass das Fahren in Open-World-Spielen für ihn irgendwie super langweilig ist und er das gerne irgendwie spannender hätte. Ich persönlich liebe Autofahren in Videospielen, dann hängt es aber auch wirklich davon ab, wie die Open-World gestaltet ist. Ich finde irgendwie, kannst du das Autofahren in Watch Dogs genießen, selbst wenn es jetzt nicht eine mega interessante, spektakuläre Welt ist?
Ja, es ist witzig, dass ihr, ich nehme an, dass der Ersteller von dem Thread das vielleicht auch so sieht, wie man das Autofahren interessanter macht. Du bist gleich auf die Welt drumherum und das Entdecken. Ich habe halt überlegt, ja, liegt es an der Physik vom Fahrzeug, dass es keinen Spaß macht? Ist das Auto zu reaktionsfreudig oder keine Ahnung, macht das Fahren an sich keinen Spaß oder macht es keinen Spaß, weil man während dem Fahren nichts Interessantes entdeckt. Das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt gerade dran überlegt habe. Bei Watch Dogs, gut, das Fahrverhalten hat mir jetzt auch nicht zugesagt, aber wie du vorhin schon sagtest, bei GTA hat man halt auch immer die Herausforderung mit dem Verkehr. Ja, das Entdecken macht schon Spaß. Für mich wäre die tatsächliche Herausforderung aber eher da drin, irgendwie ein bisschen Expertise mit dem Auto selber zu erlangen. Aber ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche Ansichten, die man da hat, beziehungsweise Vorstellungen, die man da verfolgt.
Ich finde auch, ich habe das auch gerade bei GTA gemerkt, dass es halt auch so eine Sandbox ist, ne? Und ich auch nicht gezwungen bin, ein Auto zu behalten, selbst wenn das Spiel dir sagt, ja, du hast hier eine Garage, du darfst ein Auto speichern. Allein darüber könnte ich ja schon Millionen Jahre sitzen, welches eine Auto man speichern kann. Also beschwert euch nie wieder bei GTA Online. Bei GTA 3 hatten wir nur eine Garage und wie gesagt, man konnte mehr reinquetschen. Aber ich glaube, ich habe damals am liebsten immer den Banshee reingetan in Portland. Das war auch das coolste Auto. Und wenn ich ihn mal erwischt habe, tatsächlich das Eis, der die mobile Eisdiele, das Eiscreme-Auto, was halt super selten rumgefahren ist. Ja. Gleichzeitig sage ich dir aber auch, ich habe es manchmal auch einfach genossen, andere Autos zu fahren, sogar schlechte Autos oder richtig krasse Autos, die schwierig waren. Eines meiner liebsten Autos in GTA ist tatsächlich der Feuerwehrwagen, weil wenn du ihn beherrschst, kannst du damit richtig gut andere Autos aus dem Weg kicken. Dieses Ding ist eine Dampfwalze. Richtig cool. Hast du irgendein spezielles Auto, was an sich unüblich ist, aber was du trotzdem gerne gefahren bist?
Ja, in GTA 3, das ist super witzig, das fast das Gleiche gemacht. Ich bin sehr gerne den Krankenwagen gefahren, weil der war nicht der schnellste, aber der hatte einen sehr hohen Schwerpunkt und es sah eigentlich immer aus, als wäre er kurz davor umzukippen. Und was ich dann gerne gemacht habe in GTA, gab es diese, hieß die Kinokamera oder sowas, also ja, so eine Replay-Kamera, wo ja, die Kamera immer außen am Auto war und entweder schon die Kamera wurde vor das Auto gesetzt, man ist auf die Kamera zugefahren. Und das Witzige an GTA oder was die gut gemacht haben bei dieser Kamera, die haben die Autos nie wirklich in den Weg gespawnt. Also musst du schon ein bisschen aufpassen, aber wenn man zum Beispiel auf die Kamera zugefahren ist, dann ist dir quasi kein Gegenverkehr entgegengekommen. Und das habe ich geliebt, so mit dem Krankenwagen durch die Stadt zu fahren und quasi von außen zu gucken. Und erinnere ich mich auch gerade dran, in Driver gab es auch schon so eine Replay-Funktion, da konnte man eigene Replays schneiden. Ja, stimmt, das habe ich in GTA 3 gerne gemacht.
Ah, du hattest bei Driver vor allem diese Koop-Modi irgendwie, die komplett unnötig waren eigentlich, aber wir haben sie trotzdem gefeiert, Räuber und Gendarm und solche Kisten, ne?
Ja.
Ich hätte irgendwie Bock, dass wir für Folge 2 uns einfach quasi ein Spiel nehmen und dann da durchfahren und währenddessen einfach weiter podcasten, sowas fände ich richtig cool. Was ich tatsächlich auch in Driver geliebt habe, du konntest ja alle Karten unabhängig von den Missionen, konntest ja auch im freien Modus befahren. Das würde ich bei Mafia übrigens niemals machen. Bei Driver habe ich es total gerne gemacht, weil du in jeder Map bei Driver 2 konntest du ein geheimes Auto finden. Und das war, Das habe ich noch in diesem Papierguide nachgeblättert. Und das war so cool, das zu entdecken. Alleine Havanna oder Las Vegas. Oh, es gab so coole Karten. Ich weiß, wie geht's dir damit?
Ja, ich kann mich auch noch an Havanna erinnern, weil das so ein großes, keine Ahnung, labyrinthartiges Parkhaus war, was man entdeckt hat. Und unten war auf irgendeiner Hebebühne war dann das Auto. Ja, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, wo in Chicago das versteckte Auto war. Ich erinnere mich gerade an Driver 3, da gab es diese auch. Und da gab es eine versteckte Rennstrecke hinter irgendeiner Villa, wo man Autos finden konnte. Aber das war sehr cool, dass da schon quasi Secrets versteckt waren. Und Driver 2 war auch das erste, wo man dann aussteigen konnte.
Auch wenn man es nicht sollte. Also grafisch seid ihr nicht darauf vorbereitet, was dann passieren wird, wenn ihr aussteigt. Nee. Also das war, glaube ich, der Slenderman, bevor er seinen Job gefunden hat, war er Polizist und hieß Tanner. Also das war so unheimlich, dieses Männchen in Driver 2. Aber das war, genau, damit hat auch meine Gaming-Karriere tatsächlich begonnen mit Driver. Wir haben noch nicht mal über das Autoradio geredet, wir haben über vieles noch gar nicht geredet. Was wollen wir heute noch loswerden? Ich will noch eine Sache loswerden, tatsächlich was ich total geliebt habe auf der PlayStation 1, ich weiß nicht, ob es du gespielt hast, aber es war so super skurril, es war Europe Racer. Und ich glaube, jedes Land hat einen Fahrer gestellt. Und ich glaube, Schweiz hatte unglaublich arroganten Fahrer. Und es war einfach cool, dass nämlich alle Karten so super minimalistisch waren. Also du konntest durch jede Großstadt fahren, aber du kannst vergessen, dass das nur irgendwas miteinander zu tun hat. Also Paris gestaltet sich dadurch, dass irgendwo ein Eiffelturm steht. Da hasse Paris. Wie wichtig ist dir das, dass das irgendwie realistisch ist, oder magst du diese, auch diese Uminterpretation von Rennstrecken, wenn sie sich mit realen Orten beschäftigen?
Eigentlich sowohl als auch. Also ich finde das schon cool, dass in alten Spielen häufig irgendwie so Miniaturkarten erstellt worden sind von Städten, wo dann, keine Ahnung, Paris 3 Quadratkilometer groß war oder sowas und man hauptsächlich die paar Sehenswürdigkeiten irgendwo hingepflanzt hat. Ich kann mich noch an Midtown Madness, kann ich mich erinnern. Das waren auch Großstädte, die ja schon kleingeschrumpft waren. San Francisco war da zum Beispiel dabei. Aber ja, finde ich auch ganz witzig, bevor halt dieser ganze Open-World-Hype losging und man versucht hat, alles in realer Größe darzustellen. Also das ja, hat ja dann alles abgeschossen, als dann The Crew irgendwann mit der Nachricht um die Ecke kam, ihr könnt die ganzen USA befahren. Ist aber witzig, wie man dann ja solche Städte schrumpft quasi, um sie schnell zu durchqueren zu können. Ist auf jeden Fall häufig der Fall gewesen.
Kannst du, wenn man dich ja quasi für weird halten kann, weil du ein Lenkrad besitzt, du gehörst zu diesen komischen Leuten, das ist ja irgendwie noch weirder als eine VR-System zu besitzen und auch noch damit zu spielen. Also ganz viele Menschen besitzen wahrscheinlich VR-Systeme, aber spielen nicht damit.
Um kurz einzuhaken, ich tue beides. Am Lenkrad.
Oh wei, Dennis ist der Chosen One, weil ich krieg ja richtig Ehrfurcht hier. Nee, aber was mich interessiert ist, wenn das ja schon für manche Leute super speziell ist, wie stehst du zu solchen Leuten, die so Bussimulatoren fahren, oder was ich noch spannender finde, diese LKW-Simulatoren, wo du so richtige, rauchige, abwesende Strecken fahren kannst, um dieses Truck-Driver-Feeling. Kannst du das nachvollziehen? Hast du sowas selber schon mal ausprobiert oder wäre dir das zu hoch?
Nee, alles schon da gewesen. Ich wollte auch gerade drauf kommen, weil auch in Euro Truck Simulator quasi die ganze Europakarte gewisserweise geschrumpft ist und die Hauptstädte oder großen Städte da dargestellt sind. Ich habe es noch nicht viel gespielt, Euro Truck Simulator. Ich habe da nur mal reingeguckt, aber ich kann das schon sehr verstehen. Das ist für manche wie so ein Cozy Game. Also man kann sich da natürlich Ziele setzen, die auch recht stressig sind, mit engen Zeitlimits und so weiter, und hat da die Verantwortung für die Ladung quasi. Aber da geht es ja auch tatsächlich darum, crashfrei zu fahren. Aber ich kenne halt viele, die dann einfach, wie du schon sagtest, Radio anmachen, Musik laufen lassen und dann eher so ja, zen-mäßig über die Landstraße tuckern. Kann ich komplett nachvollziehen. Was ich tatsächlich ein bisschen mehr gespielt habe, wo ein bisschen mehr Action ist, aber auch simulationslastig, ist SnowRunner. Das ist quasi so eine Offroad-LKW-Simulation. Da geht es eher darum, Wege zu finden über die Karte, Straßen wieder herzustellen und ja, Dinge zu transportieren, Ladung zu transportieren, über sehr verschlammte Strecken und so weiter. Und da muss ich dann ein bisschen Seilwinde helfen. Kann ich aber auch, ja, da habe ich wirklich Spaß dran gehabt. Ansonsten bei dem klassischen Truck Simulator kann ich aber auch nachvollziehen. Ist jetzt nicht mein Ding, aber ja. Habe ich Verständnis für.
Ich habe irgendwie das Gefühl, alles, was ich so über SnowRunner höre, als wäre das Death Stranding nur ein paar Jahre später und mehr mit Autos. Und als wäre jetzt Death Stranding 2, was deutlich autolastiger ist als Teil 1, als wäre, es würde das noch wiederum darauf aufbauen. Fand ich interessant, diese Verlagerung von Fußweg zu Auto, dass du wirklich 90% der Zeit in Death Stranding eigentlich nur noch Auto fährst. Und das war für mich auch nochmal so eine neue Erfahrung, weil macht schon Unterschied, ob du eine Strecke fährst mit Straßen oder ob die Straßen einfach nicht existieren und du quasi hier Pionierarbeit leistest und zu den einen der ersten gehörst, die hier irgendwie eine Strecke durch ein super schwieriges Gelände finden müssen und du darauf achten musst, nicht runterzufallen oder irgendwo stecken zu bleiben, weil du ja nicht einfach ein ADAC rufen kannst, gerade nicht in Death Stranding 2, da finde ich eher andere Wesen. Da habe ich mal gefühlt, wie sehr man von einem Auto eben abhängig sein kann. Das war, Offroad ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, wow. Ging es dir ähnlich mit Death Stranding 2 oder musst du noch all das nachholen, und zwar mit Lenkrad?
Oh Gott, Death Stranding mit Lenkrad, das ist so ein Ding. Nee, Death Stranding 1 habe ich angespielt und fand eigentlich gerade interessant, dass man mehr gelaufen ist und dass das Laufen die Herausforderung ist. Death Stranding 2 habe ich jetzt noch gar nicht gespielt und es schreckt mich auch eher ab, wenn ich höre, dass das autolastiger geworden ist. Also da bleibe ich, glaube ich, lieber bei anderen Spielen. Aber der Vergleich war schon sehr treffend mit SnowRunner und Death Stranding. Nee, aber finde ich eigentlich schade, wenn das da mehr Richtung Fahrzeuge gegangen ist.
Nein, gerade du als Automensch müsstest das befürworten. Hideo Kojima ist mir immer noch eine Steigerung schuldig. Jetzt hat er es anders gemacht. Er ist mir die Steigerung immer noch schuldig, aber ich finde auch, es ist jetzt mehr ein Roadtrip geworden. Und gerade mit Radio spielt unglaublich viel Rolle in diesem Spiel. Ich habe das doch sehr enjoyed. Ich werf noch ein letzte, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch manchmal so Autogeschichten hast, so, oh Gott, da ist mir das eine mit dem Auto passiert und dann bin ich den Abhang runtergefallen. Warum mir auch immer dieser Moment im Gedächtnis geblieben ist, weiß ich nicht, aber sofern du State of Decay 2 gespielt haben sollst, da merkst du nämlich auch mal, wie wichtig so ein Auto in der Postapokalypse ist, wenn du des Nachts durch ein verwaistes Dorf fährst und deine Karre leer ist und du keinen Treibstoff mehr hast. Du dir deine gesamte Ausrüstung im Auto hast, klar, du kannst sie am nächsten Tag abholen, aber jetzt geht es erstmal darum, dass du die Nacht überlebst. Und das hat mich schon kalt erwischt, wenn so ein Auto dir den Dienst verweigert. Das war unheimlich in der Nacht. Und ich bin froh gewesen, noch eine Taschenlampe zu besitzen, aber nee, das war scheiße. Umgeben von Zombies.
Ja, ich wollte sagen, das hat nicht unbedingt jeder, aber ich glaube, das ist auch das, was Autos so reizvoll macht in Spielen, weil man halt so eine enge Beziehung auch im echten Leben damit hat, ob man jetzt irgendwo liegen geblieben ist. Also jeder hat schon mal irgendwie einen Schaden am Auto gehabt oder hat zumindest Autos am Straßenrand liegen sehen und gehofft, dass einem das selber nicht widerfährt, weil es halt einfach unangenehm ist. Aber das trägt halt auch so ein bisschen zu dieser Charakteristik mit Autos bei und diese Beziehung, die wir mit denen haben. Also, ob das jetzt gesund ist, ist die andere Sache. Bei den manchen mehr, bei den manchen weniger, aber zumindest ärgern wir uns häufiger auch drüber. Und dann ist sowas natürlich auch in Videospielen immer, erinnert man sich stark dran, wenn sowas passiert. Gibt ja auch verschiedene Spiele, die genau das zum Beispiel haben, also ein Auto wieder zu reparieren, weiterzufahren. Wir hatten kurz über Keep Driving gesprochen. Wo es auch so ein Roadtrip als Thema hat, wo man sich auch ein bisschen um das Auto kümmern muss und den Erhalt des Autos.
Hast du es gespielt?
Nee, ich habe nur ein bisschen Videos reingeguckt. Ich glaube, es gab aber auch eine Demo, hatte ich jetzt aber keine Zeit mehr zu, deswegen habe ich hauptsächlich in Videos reingeguckt. Finde ich aber super interessant, auch das ist halt so genau das, wie ich mir einen Roadtrip vorstelle oder ein Roadtrip-Spiel vorstelle, mit dem guten Soundtrack, der dabei ist und diesen Zufallsereignissen, die dann auf dem Weg liegen, und dass das Ganze dann als rundenbasierter Kampf gegen die Straße dargestellt ist, super interessant.
Das können wir uns gerne fürs nächste Mal ansehen, einzeln oder wir beide. Ich muss bei dem Spiel auch so ein bisschen an Pacific Drive denken, ist ja tatsächlich vom letzten Jahr Akte X nur mit Auto und wo du mit deinem Auto so Expeditionen in einer merkwürdigen Zone unternehmen musst und mit deinem Auto zusammenwächst. Ich empfehle natürlich hier auch immer wieder gerne Farlon Sales, falls du das kennst, ganz tolles Indie-Spiel, und das habe ich noch nie als Auto betrachtet, weil auch laut Game und laut der Lore fährst du in diesem Spiel kein Auto, sondern eine Okomotive, und die wird durch Schrott gespeist, also das Benzin ist eben Schrott, den du einsammelst, und ich habe mal den Versuch gemacht in diesem Spiel, dieses Okomotive zu verlassen und einfach als kleines Männchen einfach weiter geradeaus zu rennen, und das Coole ist, dabei fährt die Kamera immer weiter raus und du merkst eigentlich, dass du kaum Strecke hinter dich gebracht hast, musst du eine Verbindung mit diesem Auto kreieren, sonst schaffst du es nicht bis ans Ende. Eine letzte Frage von meiner Seite aus und dann freue ich mich riesig mit dir auf eine zweite Folge. Brauchst du in Autos ein Benzin-Feature oder brauchst du es nicht? Verhasst oder ist es dir egal?
Nee, ich würde fast behaupten, es kommt aufs Spiel an. Also ich würde jetzt natürlich keine von meiner Rennsimulation wirklich ernst nehmen können, wenn nicht der Benzinverbrauch simuliert wird. Aber in Spielen wie GTA oder sowas, da brauche ich jetzt keine Benzinanzeige oder einen Benzinverbrauch. Das sind Dinge, glaube ich, die hängen vom Spiel ab. Ansonsten wäre das eher zu hinderlich, glaube ich, bei manchen Spielen.
Auch so eine Sache, ne? Und deswegen spiele ich lieber Autos in Videospielen, weil die nie getankt werden müssen. Die können höchstens in die Luft fliegen oder man rettet sie, indem man sie ganz schnell in eine Garage bringt, wo die Heilungsgarage Pokémon Center-artig dim, dim, di, di, dim, aber im realen Leben tanken gehen. Das ist schon, auch wenn ich den Geruch von Benzin irgendwie geil finde, aber trotzdem, ja. ich ungern tanke, ich ungern im Stau stehe. Ich aber gleichzeitig sage, es ist irgendwie cool, auf einer Autobahnraststätte zu sein oder in einem fremden Land ein Mietauto zu fahren. Das ist irgendwie, hat alles so sein Für und Wider. Aber weil, obwohl ich ganz gut driften kann, sage ich nicht, dass ich das im echten Leben kann.
Ja, es gibt Skills, die lassen sich vielleicht übertragen, aber wie du schon sagtest, man sollte sich nicht drauf verlassen und es auf keinen Fall ausprobieren. Also bleibt vernünftig und haltet euch an die StVO.
Immer schön, ne? Hier auf Sicherheitsgurt nicht alkoholisiert fahren und was ihr in GTA macht, das bleibt auch in GTA. Aber ich würde schon sagen, dass ich durchs RTS-Spielen ein noch besserer Organisator geworden bin, das würde ich schon sagen. Das heute zum Brumm, Brumm, Brumm Autofahren. Hast du schon irgendeine Idee, irgendeine Freude auf unserer langen Straße an dessen die Sachen, die wir ansehen? Gibt es irgendein Thema, worauf du richtig gespannt bist in der zweiten Folge?
Ja, ich würde vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, über die wo habe ich es aufgeschrieben?
Wo liegt es bei ihm im Fußbereich oder ist es in der Klappe?
Ja, das ist das Ding. Wir haben so viel Material gesammelt.
Er wühlt sich durch den ganzen Berg erstmal. Ach ja. Oder McDrive. Oh, das vermisse ich sogar ein bisschen. Ich will es nicht mal essen, aber ich will einfach mal wieder in einem McDrive stehen. Das war auch irgendwie cool.
Das war auch bei uns so ziemlich das erste Ziel, was sofort angesteuert wurde, nachdem man den Führerschein tatsächlich bekommen hat. Freunde einladen und ins McDrive fahren.
Du darfst gerne weiter darüber brüten. Du bist mir nur noch eine letzte Frage schuldig. Hast du deinen Führerschein beim ersten Mal bestanden oder nicht?
Praktisch ja. Theorie habe ich, glaube ich, das zweite Mal machen müssen.
Bei mir war es genau umgekehrt. Theorie beim ersten Mal, praktisch erst beim zweiten.
Parallelen.
Sie hören nicht auf. Die schlechten Wortwitze mit Autovergleichen hören auch nicht auf. Genauso wenig wie diese Reihe aufhört, weil ich das fantastisch finde. Wir haben 1:08 hinter uns gebracht. Das wäre, glaube ich, Speedrun-technisch nirgendwo auf irgendeiner Strecke ein Rekord. Aber es war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Rekord, in Sachen unterhaltsam zu sein. Ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Haltet die Augen offen. Vielen, vielen Dank, Dennis. Bis zum nächsten Mal.
Ja, hat großen Spaß gemacht und hab vielen Dank für die Einladung. Ich schneide mich jetzt ab und du fährst noch nach Hause.
Mach ich so. Und ich guck mal, welche Musik ich dabei höre. Leute, wenn ihr das gehört habt, Spotify, Apple und Co., dann wisst ihr, dass ihr das auch auf YouTube hören könnt, falls ihr es nicht sowieso schon auf YouTube gehört habt. Schreibt uns bitte in die Kommentare, welcher Automensch ihr seid. Was ist bei diesem 20 Minuten oder 20 irgendwas Quiz bei euch rausgekommen? Was ist eure schönste und liebste Autoerinnerung? Oder sagt ihr, oh Gott, Autos könnt ihr mich mit jagen, ich fahre lieber Fahrrad in Spielen. Auch das ist erlaubt. Schreibt uns alles rein. Wir freuen uns auf die weitere Fahrt mit euch. In diesem Sinne, live das Leben, embrace das Chaos und immer schön vorsichtig fahren. Ciao.
Ciao, bis dann.